BrainSeeker sucht für einen Kunden einen Senior Project Manager, MVD. Bitte kontaktiert mich über LinkedIn. Tom Heinkel oder BrainSeeker Consulting. Mein heutiger Gast ist Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des BDLI. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir nehmen remote auf. Sie sind wahrscheinlich in Berlin. Kurz vor der Bundestagswahl nehmen wir auf, das der lieben Ordnung halber. Aber wir wollen heute nicht ausführlich über die Bundestagswahl reden. Da gibt es eine Million andere Podcasts zu. Wir wollen darüber sprechen, A, wie man Hauptgeschäftsführerin des BDLI wird und auch über Ihren Werdegang natürlich. Und welche großen Themen im Moment anstehen für unsere Branche. Aber zunächst einmal nochmal herzlich willkommen, liebe Frau von Hahn.
Vielen Dank fürs for having me, wie wir im Norddeutschen ja auch sagen.
Ja.
Ich freue mich sehr, da zu sein.
Den norddeutschen Akzent, das können wir beide nicht leugnen. Oder leugnen. Den hört man schon ein Böden raus, oder?
Ja, unbedingt. Und ich freue mich auch immer über den. Und denn ich bin ja in Hamburg geboren und aufgewachsen und habe da auch gearbeitet länger. Kommen wir ja bestimmt gleich nochmal drauf. Und ich habe die Stadt absolut im Herzen und freue mich. Und immer, wenn man jemand anderes Norddeutsches vor sich sitzen hat oder mit sich sitzen hat, dann triggert einen das. Ja, dann weiß ich auch nicht, unterbewusst, glaube ich. Dann kommt das alles raus und man freut sich.
Ja, aber allerdings.
Das geht in anderen Regionen des Landes auch sehr im Herzen, muss ich dazu sagen.
Natürlich, natürlich. Wir sind überall zu Hause, wir sind Kosmopoliten. Ja, aber dann lassen Sie uns doch mal gerne daran anknüpfen. Sie waren früher unter anderem bei Aurubis. Klar, irgendwann haben Sie in Hamburg dann wahrscheinlich Abi gemacht. Wie ging dann der Werdegang weiter?
Also vom Abi beginnt, versuche ich jetzt mal einen Schnelldurchlauf zu machen. Mhm. Ich komme aus dem Stadtrand von Hamburg, aus Rissen und bin in Othmarschen zur Schule gegangen und dann habe ich, und ich komme aus einer Arztfamilie. Und wenn Sie aus Arztfamilien kommen, dann wissen Sie wenig, was es sonst an Berufen noch gibt. Und wenn Sie selber nicht Arzt werden wollen, dann muss man erst mal gucken, dass man sich ein bisschen orientiert. Und ich habe mich dann natürlich primär erst mal an meinen Neigungen orientiert. Und das sind Sprachen, Kultur, Literatur. Und habe ein Studium angefangen und auch zu Ende gebracht. Weil ich denke, es ist gut, Sachen zu Ende zu bringen, die man angefangen hat. Mhm. Und dann hat eigentlich aber im Studium schon, haben zwei Dinge angefangen, nämlich einmal meine ganz große Freude am Arbeiten als solchen. Ich habe viel nebenher gejobbt und Praktika gemacht, um noch mehr Orientierung zu gewinnen. Und ich bin irgendwie auf so einen politischen Zweig gekommen durch Zufälle im Leben, wie das immer so ist. Und jetzt machen wir einen ganz großen Shortcut. Irgendwann landete ich aufgrund von Zufällen, Begegnungen an verschiedenen Stellen als Mitarbeiterin im Bundestag bei einer ganz tollen Bundestagsabgeordneten, die für Umweltschutz und Reaktorsicherheit zuständig war, für die FDP. Und von der aus bin ich da ein paar Jahre und dann habe ich ganz viel gelernt über die Funktionsweise des Bundestages, über Entstehungsprozesse von Gesetzgebungsprozessen, Meinungsbildungsprozessen, Dialog mit Bürgern, Dialog mit Interessensgruppen und immer die Brücke schlagen zwischen einer Draußenwelt und einer Drinnenwelt und einer großen Suche danach, wie man politische Entscheidungen fällt. Mhm. Und von der aus bin ich, dann irgendwann hat man im Bundestag als junge Mitarbeiterin Mitte, Ende 20 auch ein gewisses Ende einer Lernkurve erreicht, glaube ich, und dann bin ich von da aus eben in die Wirtschaft gewechselt und habe knapp sechs Jahre bei einem ganz tollen deutschen Öl- und Gasunternehmen, nämlich der Wintershall, gearbeitet als Interessensvertreterin und danach fast 10 Jahre für die wunderbare Firma Aurubis. Und als da ich immer noch total happy und glücklich war, kam aber irgendwann ein Anruf, ob ich mir eigentlich auch was anderes vorstellen könnte und ob es nicht auch irgendwie mal weitergehen könnte. Und das war der BDLI. Mhm. Und ich bin super froh, dass der Anruf kam und ich habe begeistert mir das gleich alles angehört. Wir sind in gute Gespräche gestiegen und jetzt bin ich da, wo ich bin.
Und da sind Sie seit circa einem halben Jahr, würde ich schätzen. Korrigieren Sie mich.
1. Oktober sind, naja, vier, fünf Monate.
Mhm. Aufgerundet halbes Jahr. Ja. Das heißt, die erste Jahreshauptversammlung haben Sie erfolgreich absolviert. Da war ich ja dabei, war ich ganz begeistert. Wir haben hohen Besuch gehabt von Boris Pistorius auf der Abendveranstaltung. Das vielleicht auch mal so ein kurzer Einblick, ist ja kein Geheimnis für die Hörer, auf welcher Reiseflughöhe Sie da unterwegs sind. Heißt, Sie sprechen mit Bundesministern, mit dem Kanzler, mit wem auch immer, mit lieben Gott abwärts. Und die sind dann in der Regel so Keynote-Speaker auf diesen Veranstaltungen, kommen dann mal für eine halbe Stunde, Stunde rum und vertellen ein, wie wir in Hamburg sagen. Und dann bedankt man sich artig und dann gehen die zur nächsten Veranstaltung, weil sie einfach einen unglaublich vollen Terminkalender haben. Ich glaube, es ist unser beider Anliegen, da kein Politiker-Bashing zu betreiben. Wir beide sind dankbar dafür, wenn Leute dieses Amt übernehmen. Habe ich auch in diversen Folgen des Aerospace Manager Podcasts schon behandelt, dieses Thema. Ich glaube, da können wir schnell einen Haken dran machen, dass wir dankbar sind für jeden, der diesen Job macht. Nichtsdestotrotz haben wir als Lobbyisten, Sie auch als wichtigste Vertreterin dann, als Hauptgeschäftsführerin, eine Agenda, Interessen und die tragen wir vor und die Position tauschen wir dann aus mit der Politik. Wenn wir jetzt mal einmal ganz kurz zurückblicken auf die letzte Legislaturperiode, das auch für den Hörer vielleicht interessant, im Bundeswirtschaftsministerium gibt es eine Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt. Das ist die Frau Christmann von den Grünen in dieser oder in der letzten Legislaturperiode, je nachdem, wann man diesen Podcast hört. Das war Peter Hinze früher mal, also sehr prominente Politiker. Wird es das in Zukunft weitergeben oder müssen wir uns da Sorgen machen? Es gibt ja auch einen maritimen Koordinator. Ist der gesetzt oder die gesetzt, diese Position?
Also gesetzt ist sie. Diese eine spezielle Art von Position ist sicherlich nicht gesetzt, aber das ist kein Grund zur Sorge, weil ich ganz, also nicht nur sicher bin, sondern gesichert weiß, dass das Bewusstsein in allen Parteien der Mitte, sage ich jetzt mal, dafür, was für einen extremen Stellenwert für das Gelingen unseres Lebens hier die Luft- und Raumfahrtindustrie hat. Dieses Bewusstsein ist überall da. Und die Frage ist ja eben, wenn man das anerkennt, und das tun die alle, dann hat man eben nicht nur wir als Industrie selber, sondern diese Entscheidungsträger auch ein Interesse daran, dass es der Branche gut geht und dass sie weiter gut arbeiten kann. Und dann braucht es jemanden auf der Regierungsseite, der sich dezidiert um diese Themen kümmert, die mit uns verbunden sind. Ob das jetzt eben, aber dann kommt als nächstes eben die Frage, wie muss denn diese Position, wie muss denn dieses Amt ausgestaltet sein und wie muss das heißen? Also, wobei der Name vielleicht das Zweitrangigere ist, aber wie muss die Position ausgestattet sein? Wo muss die angesiedelt sein? Was für einen Impact muss die haben können? Und diese Fragen gilt es halt zu beantworten. Und genau, ob das dann zum Schluss Koordinator heißt oder Koordinatorin oder Beauftragter oder ob das ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin ist, die das als spezielles dedicated Topic irgendwie auch mit im Aufgabenheft hat, das sei dahingestellt. Das steht uns nicht an, steht uns nicht zu, als Branche zu diktieren, wie wir das jetzt gerne hätten. Da kann man irgendwie sagen, also deswegen sind wir dabei, vom BLI zu sagen, es muss eben in unser aller Sinne sichergestellt sein, dass die Position gut aufgehängt, gut ausgestattet ist, mit echter Macht, mit echter und vor allem auch noch ganz, ganz, ganz wichtig, ist eben die Frage, wer macht es denn konkret, wie Sie und ich und bestimmt alle Hörer, die schon ein bisschen auf dieser Erde rumlaufen, wissen, ist es so, dass alles immer, der Erfolg von jedem Projekt immer an den Personen, die das betreuen, hängt. Wir brauchen natürlich auf dem Posten jemanden, der mit jeder Pore begeisterter Luft- und Raumfahrer ist.
Mit Kerosin im Blut. Nun ist es so, dass Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister unter Beschuss ist, die wirtschaftlichen Rahmendaten sind schlecht, ich darf das sagen. Jetzt ist es so, dass Frau Christmann auch bei den Grünen ist. Trauen Sie sich zu, da Ihre Leistung zu beurteilen nach 4, 5 Monaten Amtszeit?
Also bestimmt nicht vollumfänglich. Aber was man ja sagen kann, ist, dass sie auf jeden Fall durch eine sehr starke mediale Präsenz auch dem Thema eine große Sichtbarkeit gegeben hat. Der Luftfahrt, der Raumfahrt auch. Und genau, und dann ist es eben für die kommende Wahlperiode, wenn wir jetzt nach vorne gucken, sage ich nochmal, eben extrem wichtig, dass wir für die Zuständigkeit innerhalb der Regierung für alle Luft- und Raumfahrtangelegenheiten jemanden haben, der Macht hat, Durchgriffsrecht, aber auch ein Mensch ist, der gut verschiedene Ressorts zusammenbringen kann, weil das ist ja auch völlig klar, ob sie das jetzt aufhängen im Kanzleramt, im Wirtschaftsministerium, im Verkehrsministerium, im wo kann man es noch hin tun, ja, im Justizministerium, im Finanzministerium, alles Mögliche wäre denkbar. Manche liegen vielleicht ein bisschen näher als andere. Aber egal wo es hängt, die anderen Stellen haben nicht nur ein Mitspracherecht, sondern eine Mitsprachepflicht. Und da gucke ich jetzt ganz besonders halt auch auf die Verteidigung. Selbst auch da könnten sie es natürlich auch hinhängen. Also soll heißen, und dann kann man immer noch argumentieren, es ist besser in einem Fachministerium oder es ist besser im Kanzleramt. Bottom line, es muss, diese Zuständigkeit für das Thema muss bei jemandem sein, der Macht und Macht hat, Budget hat und Kerosin im Blut.
In dem Kontext fällt mir unser geliebtes LUFO-Programm ein. Ich habe mir mal eine Zahl gemerkt, die ist aber sicherlich veraltet, dass roundabout 150 Millionen Euro pro Jahr für Luftfahrtforschung ausgegeben werden. Da profitieren große Firmen von, aber auch Mittelständler können sich daran beteiligen. Viele Universitäten logischerweise sind dabei. Und letztendlich ist es ja so, dass dieses LUFO-Programm eine große Tradition hat, viele Arbeitsplätze gesichert hat und für viel Innovation gesorgt hat in Deutschland. Gibt es diesbezüglich von Ihrer Seite da noch bestimmte Wünsche oder Äußerungen?
Also einmal, LUFO ist eine Riesenerfolgsgeschichte, Punkt. Ohne LUFO wäre die deutsche Luftfahrt nicht da, wo sie ist. Und die deutsche Luftfahrt hat noch wahnsinnig viel vor, super viele Ideen, ist wirtschaftlich extrem gut aufgestellt, bietet dem Nachwuchs super, super gute Arbeitsplätze. Also muss jedermanns und jeder Fraus höchstes Interesse sein, eben diesen super erfolgreichen Pfad weiterzugehen. Und da nochmal trägt eben LUFO einen großen Beitrag zu, hat einen großen Beitrag daran in der Vergangenheit gehabt und muss es auch fordern haben. Ich glaube, der springende Punkt, oder warum LUFO so eine extrem gute Sache ist, ist ja, dass hier extrem konstruktiv, lösungsorientiert und begeistert von den verschiedenen Stellen, die daran beteiligt sind, zusammenarbeiten. Nämlich Politik, Forschung und Wirtschaft. Und witzigerweise, also das ist mir jetzt ja erst seit diesem Jobwechsel so begegnet, was Sie eben hier gerade vorhin einfügen, ich nehme es jetzt nochmal auf, weil es total wichtig ist, dieses Kerosin im Blut, das ist ja total faszinierend, dass man flächendeckend in dieser Branche auf Menschen trifft, die hochgradig begeistert von der Luftfahrt sind und das eben, genau, also an der Stelle, an den verschiedenen Stellen, die da einen guten Beitrag zu leisten. Und damit geht einher, wenn Sie das Kerosin im Blut haben, dass Sie immer weiter vorankommen wollen und immer besser werden wollen. Und die Luftfahrt hat ja auch so unfassbare Innovationssprünge in der Vergangenheit gemacht und wird es auch fortan tun. Man muss aber eben dran forschen. Und wie wir alle wissen, ist diese Forschung im Luftfahrtbereich auch wahnsinnig teuer. Es ist auch eine Geldfrage und deswegen große Fortschritte kommen dann, wenn man wirklich signifikant auch, also gut zusammenarbeitet, passionierte Leute dabei hat, Leute mit richtig viel Ahnung, aber eben auch Geld in die Hand nimmt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das tatsächlich fortführen. Der BDLI hat in seinen Forderungen zur Bundestagswahl, Forderungen wünschend, könnte man ja auch sagen, festgeschrieben, dass wir die Fördermittel für die nationale Luftfahrtforschung auf gerne 400 Millionen Euro pro Jahr anheben, sehen lassen würden. Mhm. Das ist total wichtig. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle aber auch noch, um das jetzt nicht als eines von dreien sozusagen nur zu erwähnen, die politische Seite. Wir sind da wirklich gut aufgehoben mit der Ansiedlung dieser Forschung und der Beaufsichtigung sozusagen durch das BMWK. Richtig angesiedelt, weil sie bei industrieverbundener Forschung immer sehen müssen, dass sie halt auch auf der politischen Seite Leute haben, die das mit beurteilen, die auch lange schon in diesen spezifischen Fächern unterwegs sind und die wissen, wovon sie sprechen.
Die Abkürzung übersetze ich nochmal, weil der ein oder andere Buchstabe ja manchmal dann im Auto, im fließenden Verkehr nicht gehört. Sie meinen das Wirtschaftsministerium.
Ich meine das, Entschuldigung.
Ach, kein Problem. Nein,
überhaupt nicht. Ich meine EMWK, Wirtschaftsministerium.
Wirtschaftsministerium. Da ist es aufgehangen, da wird es betreut von diversen Mitarbeitern, gar nicht so wenig Mitarbeitern. Das Geld muss ja auch vernünftig verwaltet werden und dann werden am Ende ja auch dann die Mittel bewilligt. Also es ist ein Prozess, den wir jetzt hier nicht vertiefen wollen, aber da wollen natürlich viele Menschen mitreden und ein Auge drauf haben. Und da ist es gut aufgehängt und droht es, woanders aufgehängt zu werden? Oder nö?
Oh, es gibt immer mal wieder Stimmen, die sagen, das könnte man ja, dass es vielleicht effizienter wäre, alle Forschung an einer Stelle zu bündeln. Ich glaube, das ist wirklich, dass wir als Nation uns da extrem ins Bein schießen würden, wenn wir das an der Stelle täten. Das sind wirklich sehr etablierte Strukturen der Zusammenarbeit, die extrem gut funktionieren. Da besteht überhaupt kein Änderungsbedarf. Und wenn kein Änderungsbedarf besteht, dann wäre es etwas unsinnig zu sagen, jetzt verursachen wir hier mal einen riesigen bürokratischen Mehraufwand und hängen irgendwas um und Rechtsfolgen und keine Ahnung was. Ich wollte kurz einfügen, kleine Seitenbemerkung. Lustig, dass mir das mit der Abkürzung passiert ist. Mag ich nämlich eigentlich überhaupt nicht. Und bevor ich wechselte zum BDLI, sagte ein Freund, ein privater Freund, sagte, du wirst sehen, die ballern dich zu mit Abkürzungen, die du alle nicht verstehst. und es war auch so.
Ja.
Und da muss man dann seinen inneren Schweinehund überwinden und relativ häufig zugeben, dass man diese Abkürzung noch nie gehört hat und um Erklärung bitten. Also bitte ich nochmal höflichst um Entschuldigung beim Hörer und der Hörerin. Kommt nicht wieder vor.
Alles gut. Ich bin ja A, als Übersetzer hier. B, bin ich ja selber Leidtragender, weil ich oftmals mit Leuten von der Bundeswehr spreche und ich da auch kein Wort manchmal verstehe, weil die Weltmeister daran sind, in Abkürzungen zu sprechen. So habe ich es zumindest erlebt. Lassen Sie uns kurz einmal über den großen Teich fliegen. Donald Trump ist Präsident. Welchen Rat geben Sie dem Kanzler der Politik?
Das
du musst erst mal tief
ist natürlich eine große Frage und eine verdammt schwierige Frage, weil die Lösung oder die Idee, wie man in der Lage, in der wir uns jetzt befinden, wie man mit der klug umgeht, einfach eine wahnsinnig schwierige ist. Ich glaube, man kann, deswegen gibt es keinen, leider, das hätte sonst bestimmt auch schon jemand gefunden, gibt es da jetzt kein Allheilmittel, diese etwas angespannte Lage wieder aufzulösen. Aber ich glaube, man kann sich ja auf eine Handvoll Grundgedanken festlegen. Das eine ist, einmal vor allem, das springt dann ja in der Medienlandschaft jetzt auch hauptsächlich an, die USA geben uns völlig unmissverständlich seit 4 Wochen zu verstehen, dass wir uns jetzt bitte endlich mal selber um unsere Verteidigung kümmern sollen. Und offensichtlich haben wir das bislang nicht im ausreichenden Maße getan. Wir haben uns auf sie verlassen und jetzt stehen wir in einer Situation da, wo wir schlicht und ergreifend nicht als Deutschland und Europa nicht eigenständig verteidigungsfähig sind. Punkt. Weil wir nicht ausreichend viele Soldatinnen und Soldaten haben, weil wir das Equipment nicht im ausreichenden Maße vorhanden haben weil wir damit nicht ausreichend gut aufgestellt sind. Das ist eine fatale Lage. Seit 3 Jahren tobt nebenan quasi ein grauenhafter Krieg. Wir können ganz schlicht und ergreifend sehen, was passiert, wenn ein Land angegriffen wird, was sich auf bravouröse Weise wehrt und verteidigt, aber eben noch nicht damit erfolgreich gewesen ist letzten Endes. Und in die Situation wollen wir nicht geraten. So. Und wenn dann der Partner, mit dem man immer gut zusammengearbeitet hat und immer sich auf den ein Stück weit verlassen hat, sagt,
Entschuldigung, aber wir haben es jetzt oft genug gesagt, ist ja auch nicht so, dass es nicht schon genug sogenannte Wake-up-Calls gegeben hätte. Wenn der jetzt sagt, ich meine es jetzt übrigens ernst, ich habe es jetzt 20 Mal gesagt, jetzt mach mal, dann müssen wir jetzt, sind wir gut beraten, wenn wir da tatsächlich diesen Wake-up-Call jetzt auch ernst nehmen, wenn wir nicht andersrum anfangen, die zu belehren. Wir wollen nicht gerne belehrt werden, die wollen nicht gerne belehrt werden. Ich glaube, das ist für die, als wenn wir, wenn wir jetzt auf die Liste der Ratschläge kommen, eins. Wir sollten uns außerdem, also wir wollen die nicht belehren, wir wollen, vor allem sollen wir uns auf uns, sollten wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen und auf unser eigenes Arbeitspaket. Was machen wir denn jetzt als erstes? Wie setzen wir unsere Prioritäten? Mhm. Und wenn ich mir eine Prioritätenliste angucke, das wäre mein Rat, muss ich, also wenn ich eine krasse Prioritätenliste setzen würde, dann muss ich immer anerkennen, natürlich, und dann nochmal, guck in die Ukraine, wenn ich eine krasse Prioritätenliste aufsetzen müsste, müsste ich immer sagen, als allererstes kommt die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit eines Landes. Wenn ich die nicht gewährleiste und es dann zum Ernstfall kommt, dann brauche ich mir um viele, viele andere Dinge, über die wir jetzt gerade sprechen und häufig sprechen, einfach keine Gedanken machen. Also so einfach ist das. Das ist einfach, glaube ich, in der Analyse, in der Umsetzung und was man damit macht, ist das natürlich gar nicht einfach. Das ist mal das eine. Was ich aber auch, und wenn ich jetzt eben auf die Verteidigungsfähigkeit gucke, was ich natürlich auch sehe, ist, zur Verteidigungsfähigkeit gehört ausreichend Ausstattung, ausreichend Personal, ausreichend Nachwuchs, ausreichend Bewusstsein in der Bevölkerung dafür, in was für einer Lage wir sind und dass das wichtig ist, sich zu verteidigen. Auch ausreichend Respekt auch vor den vor der Truppe, vor allen möglichen anderen Einheiten, vom Gesundheitssystem, vor der Polizei, vor der Feuerwehr. All das ist auch wichtig. Mhm. Aber ganz essentiell wichtig für die Verteidigungsfähigkeit ist eben eine stabile Wirtschaft. Und eine Wirtschaft ist dann stabil, wenn sie eine bockstarke, gut funktionierende Industrie als Grundlage hat. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass der Kanzler, heute ist es übrigens noch Kanzlerkandidat, wer auch immer, wann auch immer das ihr hört, dass der Kanzlerkandidat zu Recht, Merz hat zu Recht gesagt hat, einer der wesentlichen Punkte in dieser Zeit ist das Wiedererstarken der Wirtschaft. Mhm. Ohne eigenen wirtschaftlichen Erfolg ist alles Essig, können wir unsere Sicherheit nicht bezahlen. Mhm. Sie brauchen Geld, um sich Dinge leisten zu können. Und dann gucke ich wieder auf die Prioritätenliste und bei der Prioritätenliste steht vorne die Verteidigung. Mhm. Aber es geht auch mit Geld. Also stärke die eigene Wirtschaft, befähige dieses Land und diesen Kontinent für seine Sicherheit zu sorgen und dann auch für alles andere.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Punkt ergänzen oder ich für mich würde gerne einen Wunsch an die Medien formulieren. Was mir auffällt ist, dass wirklich jede auch noch so abstruse Äußerung aus den USA es in die Tagesschau schafft. Und ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, wir könnten über Grönland reden und so weiter und so fort. Also Aussagen, wo man sich wirklich an den Kopf fasst, ich zumindest. Und da würde ich mir wünschen, auch ein bisschen mehr Ruhe, Gelassenheit und Besonnenheit. Also das brauchen wir einfach in der Situation. Und das fängt bei den Medien an. Also da kann man nicht immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, die Politiker müssen das alles regeln. Wir als Gesellschaft haben da sicherlich einiges in der Hand, aber die Medien haben da auch einen ganz, ganz großen Hebel. Und wenn die jeden Mal einen Brennpunkt-Special in der ARD bringen, weil eine wirklich abstruse Forderung da aufgestellt wird oder irgendjemand nicht irgendwohin eingeladen wird zu irgendeinem Gespräch, ja, so ist es halt dann manchmal. Da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen die Dinge auch richtig portioniert. Und sonst werden wir auch getrieben in der Kommunikation. Und sind nur am Reagieren.
Also ich kann nicht total unterschreiben. Und ich würde gerne mal eins teilen, was ich in München letztes Wochenende erlebt habe.
Bei der Sicherheitskonferenz.
Ja. Mancher Sicherheitskonferenz haben wir, das konnte man auch auf LinkedIn sehen, haben wir als BDLI, das waren in dem Fall das Präsidiumsmitglied Lars Wagner und ich, zusammen den Gouverneur von Georgia getroffen. Georgia ist ja nun auch kein ganz, also es gibt andere Bundesstaaten auch, die wichtig sind für die Luftfahrt. Georgia ist es aber natürlich auch, Atlanta mittendrin. Und das hat sich gut gefügt und ergeben. Und der, ich gehe jetzt mal auf den Gouverneur als Person nicht weiter ein, aber ich empfehle sehr, sich ihn mal genauer anzugucken und zu googeln, mal ein bisschen zu lesen, was es mit dem auf sich hat. Das ist Brian P. Kemp, ein Republikaner, ist mitten in seiner zweiten Amtszeit als Gouverneur, ist eine absolute Ikone im Staat Georgia, sehr erfolgreich in der Attraction of New Business, auch auf International Business. Und er ist eben Republikaner, er ist langjähriger Weggefährte und Trump-Loyalist gewesen. Und dann ist ein Bruch bei den in der Beziehung sozusagen passiert, weil er sich, weil Trump ihn in der letzten Wahl aufforderte, rauszufinden, wo denn diese ganzen vermeintlich unterschlagenen Stimmen geblieben sind. Denn es könne ja nicht sein, dass er Georgia verloren hat, hatte er aber. Und Kemp musste ihm dann also eröffnen, dass er verloren hat. Und das hat zu einem Bruch geführt. Details wirklich, ich kann es nur empfehlen, es ist eine wirklich hochgradig spannende Geschichte, kann man ganz viel Zeitungsartikel und sonstige Dinge zu lesen und hören. Und genau, mit dem haben wir uns getroffen und ich habe auch mit vielen anderen Amerikanern da vor Ort gesprochen. Zum Beispiel auch mit der Vorsitzenden der amerikanischen Handelskammer, Susan Clark, auch ganz, ganz spannend. Was ich von der gesamten amerikanischen Community da vor Ort mitgekriegt habe, ist, dass die allermeisten es sehr viel differenzierter sehen und dass die allermeisten amerikanischen Menschen weiterhin uns als ihre großen Seelenverwandten und Freunde ansehen und auch, und das ist mal auf der emotionalen Seite und auf der Business-Seite, komplett verstehen, was wir auch verstehen, Amerika kann nicht ohne Deutschland oder / die EU und Deutschland kann nicht ohne Amerika. Das gilt extrem für die Luftfahrt. Das wissen alle, die hier zuhören. Wir sind so in den Geschäftsbeziehungen so eng verwoben, also das ist ja gar nicht verwoben, sondern verwachsen. Da kann man keine Trennlinie ziehen und da kann man auch nicht, also da sollte man unter gar keinen Umständen riskieren, dass da irgendjemand irgendwas auferlegt, weil es ist ganz simpel, alle möglichen Strafmaßnahmen oder Aktivitäten, die irgendwie einem schaden werden, eins zu eins dem anderen ganz genauso schaden und das darf nicht riskiert werden. Also will aber eigentlich vor allem sagen, mich hat bei aller Sorge manchmal auch irgendwie um die Situation, in der wir uns als Land und Menschen befinden, da und gerade im Hinblick auf, was da jetzt, Sie hatten es gerade gesagt, an einer Lawine von völlig krassen Aussagen und Initiativen und Dekreten und jeglicher Art, es bleibt ja kein Lebensbereich unbedacht, was da auf einen reinprasselt, das verunsichert einen ja als Mensch schon mal sehr. Umso schöner fand ich das eben, diese Signale zu empfangen. Also gerade das Statement, die kleine Rede, die ich da hörte von der Susan Clark, amerikanische Handelskammer, größte Freundschaftsbekundung, ruf bitte immer an, wenn was ist, let's stand together und we're in this together and we want to be your friends and partners forever.
Apropos Friends and Partners, ein Friends and Partner des BDLI ist sicherlich der BDL, nächste Abkürzung, Bundesverband der Luftfahrt, das sind so kurz vereinfacht gesagt die Airlines wie Lufthansa und Co. Im BDLI sind dann die Airbus und MTUs dieser Welt, also die ganzen Dinge produzieren. Das schreit doch nach einer Fusion, um noch mehr Power zu haben, Frau von Hahn. Da können Sie doch mal jetzt durchregieren, durchgreifen und sagen, wir fusionieren. Die Idee ist ja sicherlich auch nicht neu. Mit dem BDL, Spaß beiseite, also im Rahmen des BDI gibt es sicherlich Branchen, die größer sind. Machen wir uns nichts vor. Da ist jetzt der BDLI nicht die größte Instanz. Macht es Sinn? Weil ein Außenstehender wird tendenziell sagen, ob Airline oder Airbus oder MTU, mir doch egal, fliegt alles, ist doch alles eine Soße.
Also, where to begin?
Sagen Sie, ja, mache ich.
Nein.
Gut.
Sie sagen, es schreit nach Fusion. Ich sage, ja. Es schreit nach sehr guter Zusammenarbeit. Mhm. Aus mehreren Gründen. Und das ist auch der Fall. Das kann man jetzt mal hier vollumfänglich sofort festhalten. Denn nur, jetzt muss ich kurz rechnen, 5 Monate vor mir hat ja Joachim Lang als Hauptgeschäftsführer des BDL angefangen. Mit dem gehe ich also schon lange gemeinsam durchs politische Berlin und wir kennen uns gut, wir schätzen uns ganz, ganz doll, arbeiten immer schon gerne zusammen und haben uns fürchterlich gefreut. Er war einer der ersten Anrufer, nachdem das bekannt gegeben wurde, dass ich komme. Jubelte in den Hörer und das ist ja toll, endlich, und dann können wir wieder ganz tolle Sachen zusammen machen. Und das machen wir jetzt auch. Also es schreit natürlich deshalb nach Zusammenarbeit, weil wir weil er mit dem BDL den Luftverkehr betreibt. Also es sind, glaube ich, würde ich jetzt mal so über den groben Daumen gepeilt, würde ich es immer der Außenwelt erklären, sind die Airlines und die Flughäfen und wir sind die Unternehmen, die das bauen, was an den Flughäfen betrieben wird. Oder den Startrampen für Mondmissionen und sonstige Weltraumaktivitäten. Also das schreit nach Zusammenarbeit. Ich glaube, dass in so gut etablierten Zusammenhängen Zusammenarbeit das A und O ist und dass Fusion da jetzt sich gar nicht großartig, also es ist jetzt keine Notwendigkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Zumal für den BDLI, wenn ich jetzt den Blick ausschließlich auf den BDLI lenke, dann habe ich ja hier ein großartiges Portfolio von ziviler Luftfahrt, militärischer Luftfahrt und Raumfahrt abzudecken mit diesen bockstarken Unternehmen, die wir vertreten. Und deshalb kleiner Einschub, Herr Henkel, Heike, Entschuldigung, deswegen kleiner Einschub. Das kann sein, dass andere Branchen ein bisschen größer sind, aber es ist ja keine so stark wie wir. Wir sind ja einfach einer, und das meine ich ganz ohne Flachs, wir sind so solide, so innovativ, so attraktiv für Nachwuchs und so ein festes Rückgrat, gerade heute der Industrielandschaft in Deutschland, dass wir da schon ziemlich stolz auf uns selber sein können. Und ich stolz auf die Branche und ziemlich demütig und ehrfürchtig da mitarbeiten zu dürfen, an der Stelle nochmal. So, also jedenfalls, wenn ich auf den BDI gucke und sage, wir machen ja eben zivil, militärisch und Raumfahrt, dann sehe ich natürlich ganz genau, dass ich an anderen Stellen auch noch lauter Gruppierungen und Verbände habe. Und wenn Sie sagen, da muss ich jetzt hier mal durchregieren und durchgreifen, dann müsste ich zu einem relativ großen Schlag ausholen und da so viele andere Institutionen darauf dazu auffordern, jetzt hier sich mit mir zusammenzuschließen. Ich glaube, damit wären wir jetzt gerade ein bisschen überfordert. Das tut auch überhaupt nicht Not, weil eben unsere anderen Schwestereinheiten, wenn ich jetzt mal zum Beispiel ganz besonders auf den BDSV gucke, die Sicherheits- und Verteidigungstechnik, oder ein UAV-Dach, die sich um unbemanntes Fliegen kümmern, oder eine, das ist kein Verband, sondern eine Initiative, die New Space Initiative im BDI. Das sind alles gut funktionierende, super gut aus, also ja, gut funktionierende Einheiten. Warum, also sehe ich jetzt im Moment keinen Mehrwert, irgendwie zu sagen, das ändern wir jetzt mal alles. Und mit allen, die ich gerade genannt habe, haben wir also wirklich ganz viel in den letzten Wochen und Monaten zusammen auf die Beine gestellt und es funktioniert gut. Also, Lage der Nachfrage, kein Grund zur Änderung.
Okay, habe ich akzeptiert. Aber Fragen kostet ja nichts, habe ich gelernt.
Ja, klar.
Sind Sie bereit für eine Schnellfragerunde? Ich habe hier 2, 3 Fragen, wo ich einfach um eine kurze Antwort bitte. Ich habe das auch durchaus in vielen anderen Episoden des Aerospace Manager Podcasts schon mal angesprochen. Braucht man Quoten auf Podien? Heißt, 5 Leute sitzen bei einer Podiumsdiskussion, sollten davon mindestens x Frauen auf dem Podium sein und sollte das irgendwo festgehalten werden?
Diverse Besetzungen von Podien tun Podien immer besser. Männer, Frauen, jung und alt.
Aber eine festgeschriebene Quote?
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer soll die denn, also wo soll, gesetzlich oder was? Also das.
Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel live und in Farbe. Von meinem geliebten HSV habe ich gestern einen Podcast gehört. Da hat der Ehrenratsvorsitzende Esselsgroth ein Interview gegeben. Die werden einen Satzungsantrag stellen. Ich glaube, BDI hat auch eine Satzung. Wo drin steht das, und ich glaube, der HSV hat 9 oder 10 verschiedene Gremien, von Ehrenrat bis Vorstand, Präsidium und so weiter und so fort, wo drin steht, wir wollen uns eine Quote geben. FC St. Pauli hat das schon. Also wenn Sie die BDLI-Satzung jetzt ändern könnten und da würde drinstehen, dass die paritätisch oder wie auch immer besetzt sein sollen, Ihre Gremien, dann viel Spaß beim Suchen mit der Lupe.
Ja, aber auch viel Spaß bei den Diskussionen da drumherum. Also deswegen sage ich noch, okay, ich sollte ja echt kurz machen, das ist ja nicht so ganz meine Spezialität, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Also Podien sind besser, wenn sie gemischt besetzt sind. Punkt. Und zwar aus und nicht einfach nur so, weil sie gemischt besetzt besser sind, sondern weil wie in allen Einheiten, wenn Männer und Frauen oder genau und jung und alt zusammenarbeiten, ist das ergiebiger, als wenn one of the same auf 6 Stühlen nebeneinander sitzen. Das ist in dem Podiumsdiskussionsfall, das ist meistens ehrlich gesagt öde, wenn sie 6 Anzugträger nebeneinander sitzen haben. Das ist so. Mhm. Und wenn es öde ist, dann hört irgendwann keiner mehr zu und dann trinkt keiner mit seinen Positionen mehr durch. Mhm. Das wäre jetzt für das Podium der Fall. Was die insgesamt paritätisch oder divers besetzte Einheiten angeht, ist wissenschaftlich erwiesen, dass sie erfolgreicher sind in der Zusammenarbeit, wenn sie Firmengruppierungen, Teams, sonstiger Art gemischt besetzen. Und das gilt für die Podien auch. Aber alle von uns kennen diese Diskussion zur Genüge. Die Podien sind besser, Leute finden ihre Veranstaltung besser, wenn sie gemischt besetzt sind, weil es zum Schluss unterhaltsamer gewesen sein wird. Deswegen tut man gut daran, sich darum zu bemühen. Es ist aber manchmal einfach verdammt schwierig. Mhm. Und das ist es gar nicht, weil es nicht tolle Frauen gäbe, sondern weil sie einfach, also ich bin jetzt 46 und ich beanspruche für mich, Feministin zu sein. Ich weiß aber auch aus eigenem Erleben, also von mir selber und auch von Tausenden von anderen Frauen, die man mittlerweile kennt, dass sie sich echt schwer damit tun, sich irgendwo hinzusetzen, wenn sie nicht 150%ig das Gefühl haben, hier was sagen zu können. Mhm. Und das macht es viel komplizierter.
Männer sagen, ja klar, kein Problem.
Männer sagen, hier gib mir die Frage, ich antworte drauf oder sag einfach was ganz anderes.
Ja, ja.
Und in jedem Fall super, dass ich dabei war, das kann ja der Sache nur gut tun. So denken Frauen nicht.
Das stimmt, das kann ich unterschreiben. So, das erlebe ich auch. Auch in meinem Podcast im Übrigen ist es so, dass durchaus Frauen viel mehr Rückfragen stellen. Wo, wie, was, warum. Und ich hatte damals auch schon mal einen Hinweis bekommen von jemanden, den Sie auch gut kennen. Möchte ich niemanden falsch zitieren. Aber meine ersten Folgen waren nur mit Männern produziert worden. Und dann hieß es, wo bleiben denn die Frauen? Und ich habe dann gesagt, you name it. Also ja, gib mir Namen. Gesagt, getan. Und habe dann wirklich auch mit der Lupe die Damen gesucht und aktiv angesprochen. Mhm. Und ja, da gibt's dann... Sagen wir erstmal so, erstmal 3 Gegenfragen. Wieso, weshalb, warum? Und Männer sagen, ja klar, komm, wir nehmen morgen auf.
Ich weiß. Also ich habe ja in früheren Jahren habe ich mit einer Freundin zusammen, die gleichzeitig mit mir im Bundestag gearbeitet hatte, auch bei einem Abgeordneten und
wechselte auch raus in die Wirtschaft zum gleichen Zeitpunkt, auch Energiewirtschaft, habe ich ein Frauennetzwerk gegründet damals. Das gab es auch noch nicht so oft, das war 2010. Und es hat sich relativ schnell vergrößert, es waren dann monatliche Treffen, immer mit einem externen Gast. Und der Gast konnte auch ein Mann sein, by the way, weil es auch da schwierig war, irgendwann nach einer Weile noch neue ranzukriegen. Und es wuchs und wuchs. Und das Feedback war eigentlich von den Frauen, die da dann kamen, also nee, das Erleben war erstmal, dass die ganzen gleichen Frauen, die da bei diesen monatlichen Runden, das waren immer zwischen 15 und 30 Leute, die kamen und wir hatten immer also wirklich Hardcore-Fachthemen, weiß ich nicht, die neue Gasnetzzugangsverordnung oder der Energiebinnenmarkt der EU oder was weiß ich. Das waren regeste Diskussionen. Wir mussten als Moderatorinnen die immer wieder abwürgen, weil die gar nicht mehr zu stoppen waren. Und ich habe dann immer mal gefragt, warum redet ihr eigentlich hier so viel und auf diesen gemischten Podiums, in den gemischten Podiumsdiskussionen nicht, wenn da die große Fragerunde kommt. Und dann war immer wieder, hier fühlen wir uns frei und sicher zu sprechen. Wenn der Gast ein Mann ist, ist egal, aber untereinander fühlen wir uns safe. Und das finde ich einerseits rührend und natürlich total klar, dass das die absolute Daseinsberechtigung untermauert für solche Foren.
aber natürlich auch wahnsinnig traurig, weil was heißt das denn über das Verhältnis von Frau und Mann? Dass Frauen, wenn zu viele Männer im, dass viele Frauen, wenn zu viele Männer im Raum sind, sich nicht frei fühlen zu sprechen, obwohl sie echt viel in der Birne haben und richtig kompetent sind. Und das, und deswegen, das können sie jetzt drehen und wenden, wie sie wollen, auch das, selbst das wäre auch eben Motivator, sich echt zu bemühen, Podien immer wieder paritätisch zu besetzen, weil sie immer weitere Frauen finden, die sich dann daran gewöhnen, da zu sitzen und das auch irgendwann gar nicht mehr so schlimm finden. Aber ob eine Quote, eine festgeschriebene Quote dazu führt, dass das dann auch passiert und funktioniert oder ob man sich damit einfach nicht nur, also wenn ich jetzt eine Satzungsänderung für den BDI anstoßen wollen würde, also da weiß ich nicht, ob so viele Menschen das nächste Mal von der Mitgliedsversammlung mit so positiven Gefühlen wieder davon gehen wie beim letzten Mal. Ich fürchte, das würde irgendwie mehr Fragen hervorrufen und Diskussionen. Und dann versuchen wir es lieber einfach so, dass es so klappt und so ist.
Mit Blick auf die Uhr, ich habe noch drei Fragen. Sind Regionalverbände nicht überflüssig?
Nein.
Gut. Hamburg Aviation und Co. brauchen wir weiter und sie kooperieren freundschaftlich miteinander.
Ich finde die total super. Also alle, die ich habe die alle kennengelernt. Ich finde die alle super. Ich finde die total wertvoll, total nützlich. Der BDLI kann nicht, also will nicht und kann nicht überall gleichzeitig sein. Wir brauchen starke Partner in den Ländern. Die Länder sind unverzichtbar und die Regionalverbände sind tipptopp.
Prima. Ein Thema, was ganz groß in den Medien war, Lilium und Volocopter, die nach Staatsknete in Form von Darlehen geschrien haben. Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Ist ja eine Firma von vielen und wenn die Geld wollen, wollen alle anderen ja auch Geld, oder?
Das kann gut sein. Meine Meinung ist vor allem, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir irgendwann viel mehr elektrisches Fliegen sehen werden. Irgendwann. Wann das genau ist, wissen wir es nicht. Wissen wir nicht. Und das wird natürlich nur dann stattfinden, wenn es Firmen gibt, die entsprechenden Fluggeräte auch herstellen. Soll eigentlich heißen, wichtig ist, auch da hatten wir am Anfang über LUFO gesprochen, Forschung, 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 Innovation, Innovation, Innovation. Und alle, die was dazu beitragen können, nämlich auf der, ja, auf der forschenden Seite, auf der produzierenden Seite, sollen das bitte tun. Das Traurige an der, an den beiden Geschichten finde ich vor allem, dass man so, dass es doch so schien, als wenn einfach in Deutschland wenig Vertrauen darauf ist, dass Innovation stattfindet und dass wir ein Teil davon sein können. Und das finde ich eigentlich echt schade, weil, weiß nicht, ich hatte neulich eine Geschichte gehört, es ist ja auch manchmal, oder andersrum, ich glaube, die Deutschen sind manchmal so, so gestrickt, dass die so denken, da muss jetzt einer kommen, den batteriebetriebenen Kleinst-Shuttle-Flugzeug entwickeln und dann muss das übermorgen auf dem Hof stehen. Dass irgendwie in solchen Entwicklungsschritte stattfinden, dass man in der Zwischenzeit, während man an was forscht, irgendwas Tolles entdeckt, dass die Rotorblätter nicht so lang oder so sein müssen oder dass man das anders verteilen muss und dass man sich eben nähert, aber dass das dauert und dass das manchmal und dass es Geld kostet und so weiter, das wird irgendwie nicht so richtig akzeptiert. Während wenn Sie jetzt in die USA zum Beispiel gucken, da ist ja eine ganz andere Mentalität. Da gibt es ja Unternehmer, die investieren in Unternehmen, wo sie wirklich denken, das ist ja nun total gaga. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ich friere die Toten ein und mal gucken, vielleicht können wir ihn irgendwann wieder auftauen und dann wiederbeleben. Mhm. Solche Sachen. Ich komme nämlich auf die Geschichte, das erzählte nämlich der in einer Runde, mit dem in einer kleinen Runde, als wir da neulich waren, mit dem UAV-Dach tatsächlich, zu dem Thema Volker Wissing als Verkehrsminister. Der sagt, er hat auf einer USA-Reise einen Unternehmer kennengelernt, der eben in Einfrieren, Menschen einfrieren investiert hat. Und der hat aber, also es klappt natürlich offensichtlich noch nicht, aber im Laufe dieser Forschung und im Laufe dieser Entwicklung sind die auf darauf gekommen, dass man das bestimmte Zellbestandteile und bestimmte Organe einfrierbar sein könnten und die kann man vielleicht schon mal wieder auftauen und dann nämlich irgend und das würde vielleicht wird es irgendwann demnächst einen großen Switch im Organspendemarkt geben, weil sie damit irgendwie zumindest Organe also auf dem Weg zu dem nächsten Nierenrezipienten irgendwie einfrieren können. Also ich will damit sagen, leider glaube ich, hat diese Diskussion vor allem gezeigt, dass in Deutschland, weil diese Häme, die sich über den Unternehmen dann auch ergossen hat, in der öffentlichen Wahrnehmung,
Und die Bewertung von Außenstehenden von den Geschäftsmodellen, das steht ja auch nicht jedem zu. Also ich komme aus zwei Unternehmen, da habe ich immer nur ausschließlich hochmotivierte und total begeisterte Mitarbeiter getroffen, die für ihre Sache gebrannt haben. Das wird in diesen Unternehmen nicht anders sein. Und denen dann zu unterstellen, die würden da irgendwie, weiß ich nicht, sinnlosen Kram machen oder Gelder abgreifen und nichts, finde ich irgendwie total unmöglich. Mhm. Weil in Wirklichkeit forschen die an Dingen, die die Menschheit weiter voranbringen können und bestimmt irgendwann auch werden. Aber dass es jetzt halt nicht nächsten Sommer schon so weit ist, das ist halt so. Mhm.
Diese Flugtaxis verursachen ja nicht so viel Fluglärm wie andere Fluggeräte. Bringt mich zu dem vorletzten Stichwort für Sie. Ich habe im Hamburger Abendblatt gelesen, dass 16 Bürger aus dem Speckgürtel Hamburgs oder mitten in Hamburg 6200 Fluglärmbeschwerden letztes Jahr eingereicht haben. Wahrscheinlich ein Thema, was eher für den BDL relevant ist oder für den Flughafenverband, dessen Abkürzung ich jetzt vergessen habe, aber hatte ich ja auch mal Michael Eggenspieler zu Gast. Das war sogar mein erster Gast hier. Wie stehen Sie zu diesem Thema Fluglärm? Und nun gibt es auch eine weitere Forderung. Wir haben ja Bürgerschaftswahl in Hamburg sogar parallel hier, dass man da ja am besten nur noch bis 22 Uhr, ich übertreibe, fliegt und nicht bis 23 Uhr. Und ja, welche Auswirkungen hat das wirtschaftlich? Wie steht der BDLI zu diesem Thema Fluglärm? Oder ist das ein Thema, was andere Verbände regeln sollen?
Ja, genau. Also ich glaube, hauptsächlich ist das bestimmt mehr der Turf des BDL oder des Flughafenverbandes. Aber ich kann da trotzdem was zu sagen, weil ich glaube, dass das auch Ausdruck dessen ist, dass Deutschland sich halt manchmal selbst im Weg steht. Also und dass wir halt diese NIMBY-Kultur, die ist ja nun wirklich schon, das ist ja schon eine Binsenweisheit oder schon sehr plattgetreten, aber es ist ja so. Also ich kenne das aus meinen Umfeldern auch nicht anders. Deutschland hat halt die Situation, dass es auf einem relativ begrenzten Raum stattfindet. Und wenn sie weitere wirtschaftliche Entwicklung haben wollen, dann muss da auch mal was gebaut werden, dann muss es auch mal laut sein und dann muss da auch Verkehr stattfinden. Also kommend von einem Unternehmen, was groß in den USA investiert hat und diesen Prozess dieser Ansiedlung da sehr, sehr, sehr eng begleitet zu haben, kann ich nur sagen, sie treffen da eben auf eine allgemeine Haltung in der Bevölkerung, die wirtschaftliches Wachstum und industrielle Prozesse total geil findet. Und die eher danach guckt, was what's in for me? Wie kann ich daran jetzt teilhaben? Wie kann ich das irgendwie möglich machen? Und das ist hier halt nicht so. Also ich meine, bei der Lärmfrage, ich schlaf auch lieber im Stillen als mit Geräuschen draußen, aber dass jetzt die gesamte Bevölkerung oder ein gesamter Wirtschaftsstandort, eine Wirtschaftsregion sich aufhalten lässt durch einzelne Beschwerdeführer, die dann immer die gleichen sind, ja. Das erschließt sich mir nicht so. Das ist einfach, also da muss man, eigentlich müsste man gegeneinander halten, wie viele Menschen werden denn zurückgehalten von der wirtschaftlichen Entwicklung und von Wohlstand versus dem Glück von ein paar Einzelnen, die da eben Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.
Ich möchte auch an der Stelle, das geht dann auf meine Kappe, die Medienberichterstattung hier erneut kritisieren, weil ich es nicht verstehe, dass da wirklich den Leuten so eine Plattform geboten wird, immer wieder auf der Titelseite des Abendblattes, als würde die gesamte Metropolregion Hamburg, da leben 5 Millionen Menschen, darunter leiden, unter diesem schlimmen Fluglärm. Und wenn 23 Flugzeuge mal nach 24 Uhr landen, medizinische Notfälle können ein Grund sein. Die Gründe können unendlich lang sein. Aber letztendlich wird da wirklich, finde ich, aus einer Mücke ein Elefant gemacht und ist vielleicht ein bisschen ein Spiegelbild der aktuellen Stimmung im Lande. Auch da würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht mal ein bisschen guckt, wie ja, das Allgemeinwohl davon profitiert oder auch die Wirtschaft gegebenenfalls davon profitiert, einen funktionierenden Flughafen in Hamburg zu haben, in unserer Heimat. Und ja, bevor wir gleich das Harmonia-Lied singen, Frau von Hahn, letzte Frage, was machen Sie in Ihrer Freizeit, was sollten die Mitglieder und die Hörer, die Mitglieder des BDLI und die Hörer dieses Podcasts über Sie wissen, was Sie noch nicht wissen?
Also ich trage ja mein Herz auf der Zunge ganz oft und deswegen weiß ich gar nicht, gut, alle Hörer wissen nicht alles über mich, aber viele einiges wahrscheinlich. Tja, was muss man noch dazu wissen? Ich habe zwei großartige Töchter, die heranwachsend sind und sich im Teenager-Alter befinden. Ich habe einen sehr netten Ehemann und mit denen friste ich mein Dasein hier in Berlin. Wollte immer gerne zurück nach Hamburg, das hat irgendwie nicht geklappt. Aber es ist ja schön dicht aneinander dran, sodass man hin und her fahren kann. Und in meiner Freizeit, ja, also so üppig gesät ist sie ja nicht, weil ich ja so wahnsinnig gerne arbeite. Ich bin am allerliebsten in meiner Freizeit mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden zusammen. Das sind eigentlich meine, ich habe einen wahnsinnig netten Freundeskreis hier und auch noch so ein bisschen über andere Orte verteilt. Und mit denen zusammenzukommen, ist eigentlich, ich stelle das immer wieder fest, es ist jedes Mal so beglückend, irgendwie mit Menschen durchs Leben zu gehen, ob es jetzt die Familie ist oder die drumherum, mit denen man vertraut ist, mit denen man gut zusammen sein kann, mit denen man lacht. Traurige Momente teilt und fröhliche Momente teilt. Das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mag. Und ansonsten glaube ich das Übliche.
Wunderbar.
Filme gucken. Ich mag nicht kochen. Vielleicht nehmen wir das noch dazu. Ich hasse Kochen wie die Pest.
Oha. Okay.
Also wer mich zum Essen einladen will, da bin ich ganz zu allem bereit, solange ich es nicht selber machen muss.
Wunderbar. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank für den Einblick, dafür, dass Sie die Zeit genommen haben. Jetzt muss ich mal rechnen, 3 Tage vor der Bundestagswahl und vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die Folge wird ja heute wahrscheinlich veröffentlicht werden. Insofern, Leute, geht wählen. Punkt. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Trefft die richtige Wahl. Und von der Seite bin ich gespannt, so wie Sie auch, wer dann da uns in Zukunft regieren wird. Und ich bin heilfroh, dass es Lobbyisten gibt, dass es Verbände gibt, dass es Interessensvertretungen der Wirtschaft gibt, die mal lauter sind, mal leiser. Aber wir merken ja, dass im Moment die Wirtschaft nicht gut dasteht. Insofern ist es elementar, dass wir da gute Menschen haben, die das Herz auf der Zunge tragen, aber auch den Verstand am richtigen Fleck. Also insofern, vielen, vielen Dank.
Schon mal sehr gerne, Herr Henkel.
Ja, bitte.
All dem, was Sie zuletzt gesagt haben, ist nichts hinzuzufügen und ich unterstütze es vollumfänglich.
Ja, das war das Wort zum Sonntag quasi. Also insofern, vielen, vielen Dank und dann ja, auf bald in Hamburg oder Berlin, Frau von Hahn. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Folgt diesem Podcast bei LinkedIn und hört die anderen spannenden Folgen mit Top-Managern vom Airport Hamburg, dem BDLI, der Deutschen Aircraft, Brötje Automation, Heinze Akademie, Autoflug OHB, Hensoldt, der DFS und dem Aircraft Supplier Summit. Viel Spaß beim Hören der anderen Folgen. Mit dem Aerospace Manager Podcast erreichen wir mehr als 10.000 Menschen. Falls ihr Interesse habt, eine Folge aufzunehmen, meldet euch gerne bei Tom Heinkel über LinkedIn. Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium Arcosa, der DFS, Hensoldt, OHB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.